Es ist immer wie so ein bisschen so strukturiert, kontrolliertes Fallen in so eine gesunde Abhängigkeit, in so ein gesundes, weil ganz viele Queens sind ja so, ne, nee, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alles alleine und lass mich bloß alle in Ruhe. Und dass man erst so Stück für Stück merkt, was der realistische Bedarf ist, den man eigentlich hat, wenn man ehrlich mit sich ist.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören.
Hey, hey, in der heutigen Folge vom Survivor Queen Podcast haben wir mit Gwen gesprochen. Gwen ist Peer-Beraterin mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Das heißt, ihr habt heute ja die volle Ladung Multipill. Wir sprechen über ganz viel Sozialgesetzbuch, haben euch ein fiktives Fallbeispiel mitgebracht von Leonie. Und ja, jetzt ganz viel Spaß bei der wirklich, wirklich sehr langen Folge. Macht vielleicht zwischendrin mal eine Pause, weil wir verlieren uns ganz gerne in irgendwelchen Fußnoten. Ja, viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Wir sind Familie Atalanta. Wir lachen uns jetzt schon den Ast ab innerlich, weil wir sitzen hier heute mit lang erwartet und endlich ist es soweit. Gwen und ja, wir, wir verstehen uns schon sehr gut. Wir haben schon sehr viel gelacht, bevor das hier überhaupt losging. Aber für diejenigen unter euch, die noch gar keinen Plan haben, wer das ist, wollt ihr euch einmal gerne kurz vorher selber vorstellen.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Wir haben ja nur gerade so einen kleinen Lachanfall nebenbei, weil wir vorhin sehr viel gelacht haben. Ja, hi, an die, die uns nicht kennen. Wir heißen Gwendolin Winter, sozusagen sind Peer-Beraterin für traumabezogene Teilhabeberatung. Peer-Beratung, was ist das? Wir sind selber Betroffene und beraten andere Betroffene. Und da wir eine dissoziative Identitätsstörung haben, sprechen wir oft in der Wir-Form, also nicht wundern.
Ja, mega. Also heute habt ihr quasi das, wie nenne ich das denn? Also das die absolute Vielzahl an Podcast-Aufnehmenden in Maximalform sozusagen. Und ja, wir haben uns heute überlegt, wir sprechen über ein Thema, das für die meisten Queens super relevant ist, nämlich, wie kriege ich Hilfe? Und wenn ja, wie viel und was muss ich dafür tun? Also heute geht es in Richtung HelferInnen-Netzwerk, in Richtung Rocking Around the SGB, das Sozialgesetzbuch. Es kann sein, dass wir, was weiß ich, noch wo irgendwo abtauchen. Ich bin sehr gespannt. Und ich muss jetzt gerade mal meine Notiz hier aufmachen, so richtig professionell. Denn ich habe mir gedacht, das Ganze ist vielleicht ein bisschen griffiger und weniger staubtrocken als, ja, also wenn wir jetzt hier so sagen, ja, und wir fangen mit SGB 1 an und arbeiten uns bis wie viel geht's? 12?
Nee, 14. Wir haben 14. aber nur 13 Sozialgesetzbücher. Der Witz ist eigentlich, What? Ja. Es gab mal eine Bundestagssitzung, wo die überlegt haben, wie die das soziale Entschädigungsrecht sozusagen, ja, wie die das nennen wollen. Und das SGB 13 könnten die nicht nehmen, weil es ist ja eine Unheilzahl, ne? Wie sagt man?
Nicht dein Ernst.
Doch, und deswegen gibt es kein 13. Sozialgesetzbuch, sondern 1 bis 12. 13 wurde ausgelassen und das soziale Entschädigungsrecht ist die 14.
Das hätte ich jetzt eigentlich jedem anderen Land zugetraut, außer Deutschland. Aber ja. Anyways, ja genau, das wird heute ein spannender Podcast, weil wir beide so Fußnotenmenschen sind. Das heißt, wir nehmen immer gerne die Achterbahn rechts zur Seite und landen dann ganz woanders.
Genau, aber ganz viele Fun Facts werden heute kommen.
Fun Facts, Fußnoten, Fußzeile. Genau, ach so, ja, was ich sagen wollte, wir wollen nämlich das Ganze ein bisschen an einem Fallbeispiel quasi aufziehen, damit das ein bisschen griffiger ist. Und an die Person, die wir gerade beschreiben, melde dich gerne bei uns. Ja, ich will jetzt hier nichts versprechen, aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen einen sehr stupiden Fall aufgemacht, der vielleicht auch so da draußen vorkommt. Also, wir haben uns gedacht, eine 25-jährige Survivor Queen, die ist zum Studium aus ihrem Elternhaus ausgezogen, hat da eben sexualisierte Gewalt erlebt, hat dann in ihrem Studium für soziale Arbeit eine Therapie angefangen, ist da jetzt seit anderthalb Jahren und hat die Diagnosen KPDBS und Depressionen bekommen, hat ihr Studium abgeschlossen und kurz drauf ist das Ganze so dekompensiert, dass sie in die Klinik gegangen ist und ist jetzt sozusagen wiedergekommen, ist eine Zeit lang jetzt schon wieder zu Hause gewesen, wohnt alleine und hat massive Probleme damit, ihre Post aufzumachen. Also da ist schon seit Monaten Zeug im Briefkasten liegen geblieben. Der Haushalt klappt nicht, also es stapelt sich Müll und Dosen überall. Sie kämpft mit Panikattacken, ist sozial ziemlich isoliert. Also sämtliche Kontakte, die sie im Studium noch hatte, sind jetzt halt weg. Und die Therapeutin hat jetzt gesagt, dass sie das so nicht mehr verantworten kann und dass das wichtig wäre, dass sie wieder stationär geht. Aber sie hat gesagt, das möchte sie nicht. Und jetzt ist die Frage, nun, wie weiter?
Genau. Und da kommt mein Part ins Spiel. Als Peer-Beraterin schaue ich immer mit den Klienten, so, mit welchen Hilfsmöglichkeiten gibt es. Wenn die Klientin jetzt das erste Mal zu mir kommen würde, würde es erstmal darum gehen, wie ist denn überhaupt das Helfernetzwerk aufgebaut? Also ein Helfernetzwerk hat auch jeder gesunde Mensch, das sind oft Freunde, Kollegen, und bei Betroffenen ist es ja leider ein sehr eingeschränktes Netz. Das heißt, wir würden uns das mal angucken, wie ist es denn da aufgebaut bei dem Fallbeispiel. Hat sie sozusagen eine Partnerschaft? Hat sie Freunde? Wie sieht es da aus?
Das gucken wir. Also, was sagen wir denn? Also sie wohnt alleine, sie hat keinen Partner im Moment. Und ich glaube, ich würde mal sagen, dass sie einen Psychiater hat. Schon mal, immerhin.
Okay, perfekt. Wir haben also eine Therapeutin, die sozusagen ein bisschen mit ihren Latein am Ende ist und einen Psychiater. Das heißt, wir haben schon mal zwei Helfermenschen, die sehr wichtig sind auch bei dem Beantragen. Also wir würden dann gemeinsam gucken, okay, welche Hilfen wären denn hilfreich. Ne? Sie öffnet ihre Post nicht, geht kaum raus. Alles, was so Post öffnen, so ein bisschen das, dieses Anleiten ist, dieses Motivieren, da sind wir bei der qualifizierten Assistenz.
Das was ist denn qualifizierte Assistenz?
Genau. Was ist die qualifizierte Assistenz? Da geht es ganz viel im Überbegriff sozusagen Anleitung und Übung. Es klingt ziemlich statisch.
Ja.
Das Sozialgesetzbuch. Es geht darum, wie kann die betroffene Person dahin angeleitet werden, perspektivisch wieder selbstständig ihr Leben zu leben. Also was kann die betroffene Person lernen, damit sie zum Beispiel regelmäßig wieder die Post öffnet? Also was braucht es für Coping-Strategien? Und da würde ich halt dann mit der Klientin besprechen, ist es wirklich halt dieses, oh, ich habe keine Energie oder ich vergesse es einfach. Also wir haben ganz viele Klienten, die einfach durch die viele Symptomatik einfach auch ganz viele Dinge vergessen. Und wäre eher der zweite Fall zum Beispiel, dann wäre es eher die kompensatorische Assistenz. Was ist die einfache Assistenz auch genannt? Was ist das? das ist auch wieder bei der Eingliederungshilfe eine Leistung. Und da geht es darum, sozusagen die Person nicht anzuleiten oder zu üben, dass sie das perspektivisch kann, sondern in dem Moment zu unterstützen, dass sie selbstbestimmt lebt. So, ja. Und wenn die Assistenz weiß, sozusagen, ich sage heute sehr oft sozusagen, nicht wundern.
Sozusagen ist ein tolles Wort. So, zähl doch mal mit.
Genau, sehr, sehr gutes Bindeglied. Jetzt habe ich einen kleinen Lachflash. Moment.
Alles gut, wir können auch gerne einen Lachflash haben.
genau, also bei der einfachen Assistenz geht es halt darum, die betroffene Person, sozusagen die Queen, dahingehend zu unterstützen, dass sie selbstbestimmt lebt. Das heißt, das ist entweder sowas wie Erinnern. Ich selber lebe auch mit Assistenz, das muss man vielleicht sagen, weil dann kann ich auch ein paar Fallbeispiele von mir selber erzählen. Es ist so, dass ich meinen Assistenten sage in dem Moment, hey, erinnere mich mal daran, dass ich das noch und das mache. Ne? Also man müsste bei der Klientin schauen, wenn es jetzt um die Post geht, geht es darum, sie verdrängt das alles im Sinne von, nee, das ist mir alles zu viel, dann rutsche ich in Krisen, wenn ich das lese. Das wäre alles Qualifizierte, weil dann die qualifizierte Assistenz so ein bisschen guckt, okay, wie können wir diese Krisen abfedern, wie kann das perspektivisch besser werden, dass sie nicht in Krisen rutscht. Oder ist es dann die einfache Assistenz mit, hey, lass uns das fix zusammen machen, weil sie es einfach vergisst. Genau. Ja. Das wäre also der Schritt sozusagen in dem Fall.
Und jetzt habt ihr so ein Wort zwischendrin gedroppt und ich denke jetzt gerade an Menschen, die noch gar keine Ahnung haben. Was zum Henker ist denn die Eingliederungshilfe? Das klingt ja richtig schön deutsch.
Genau, wer wird denn da eingegliedert, denken ja alle Menschen. Die Eingliederungshilfe ist bei uns in Deutschland im SGB 9. Ich überlege gerade, wie das Sozialgesetzbuch, also jedes Sozialgesetzbuch hat auch einen eigenen Namen.
Rehabilitation, Teilhabe und schlag mich tot?
Ja, sowas in die Richtung. Also wir blenden das einmal hier ein. Ich weiß, es ist ein Podcast, aber stellt euch das vor.
Moment, ich frage Google. Ich meine, ich suche in meinem Unbewussten, wie das genau heißt. Also hier überbrückende Sounds einfügen. Nein, scheiße, jetzt habe ich das falsch rumgeschrieben.
Es heißt Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
Oh, da war ich ja richtig, boah.
Also boah, du hast alles drin gehabt.
Ich wusste es, glaube ich, nur, weil das eine Seminar bei uns im Studium so ist.
Ja.
Okay, ja, also die Eingliederungshilfe.
Genau, und die ist mit da drinnen sozusagen. Also wir haben auch im SGB 9 so den Schwerbehindertenausweis und auch noch andere Reha-Möglichkeiten, aber das ist halt auch ganz, ganz viel einfache Eingliederungshilfe drinnen. Genau.
Schwerbehindertenausweis. Was ist ein Schwerbehindertenausweis?
Ein Schwerbehindertenausweis ist sozusagen anhand von Grad der Behinderung, wie sehr ist der Mensch beeinträchtigt in der Teilhabe am Leben. Das heißt, es wird sich der Mensch angeguckt, welche Beeinträchtigungen er hat, aber nicht nur die Beeinträchtigungen, die da sind, sondern wie beeinträchtigt es das Leben, also zu Gleichaltrigen. Ne? Nehmen wir jetzt eine Queen, die hat Panikattacken in ÖPNV zum Beispiel. Ne?
Genau, unser Fallbeispiel.
Genau, unser Fallbeispiel, der irgendwie schon länger her ist, schon wieder vom Reden.
Ich habe das im Hinterkopf. Ich werde uns immer wieder darauf zurückführen.
Sehr, sehr gut. Genau, nehmen wir die Queen sozusagen, die Flashbacks und Panikattacken im ÖPNV bekommt. Das heißt, sie hat da die Beeinträchtigung, dass sie da Flashbacks und Panikattacken bekommt. Ne? Das ist erstmal ein Symptom. Aber es beeinträchtigt ja, öffentliche Verkehrsmittel zu fahren. Ja. Das heißt, sie wird es vermeiden, sie wird es nur in allerdringendsten Notfällen wahrscheinlich machen, wenn überhaupt. Das heißt, zu gleichaltrigen Menschen, die da einfach in so einen Bus reinstiefeln und sich da irgendwie hinsetzen und da Musik hören oder ein Buch lesen, das kann ja die Queen in dem Moment nicht. Ne? Das heißt, sie muss da ganz für sich sorgen. Manche setzen Kopfhörer auf, manche müssen auch so einen Geruch die ganze Zeit in der Nase haben. Ich selber müsste Kopfrechnen die ganze Zeit. Das heißt, ich könnte gar nicht so teilhaben gerade an dem Leben, weil ich mich um die Beeinträchtigung kümmern muss.
Genau. Also so quasi wie ein Rollifahrer, also ein Rollstuhlfahrer, halt eine Rampe braucht, um in den Bus zu kommen, gibt es halt nicht nur körperliche Einschränkungen, Fun Fact, sondern auch eben mentale, psychische, kognitive. die eben auch daran hindern, daran teilzunehmen.
Genau. Und der Schwerbehindertenausweis ist sozusagen, also nicht der Ausweis, sondern der Status eher dazu, der ist von 20 bis 100. Also der geht nicht in Prozenten, sondern in Graden, in Zehnerschritten. Und der wird sozusagen bemessen daran, wie beeinträchtigt man, also am kompletten Leben, jetzt nicht nur Öffis, sondern wirklich auch, wie ist es zu Hause, wie ist es Familienleben, wie ist es im Berufsleben, wie ist es bei kulturellen Veranstaltungen, sozialer Teilhabe. Und je nachdem, wie beeinträchtigt sozusagen die Person ist, wird das halt eingestuft dann. Genau. Kleiner Funfact am Nebenbei, wenn man nach dem sozialen Entschädigungsrecht anerkannt ist, wird es nach Grad der Schädigung dann noch bemessen. Also wenn man daran anerkannt ist, gibt es da noch einen Grad der Schädigung. Genau.
Also um das Ganze quasi komplizierter noch zu machen, hat man das Ganze noch aufgesplittet. Je nach SGB, nachdem man irgendwas beantragt hat, kriegt man noch andere Zuschreibungen sozusagen.
Genau. Aber der Grad der Schädigung wird nur kausal vergeben an den anerkannten Schädigungsfolgen. Das heißt, wir haben wir jetzt sozusagen die Öffis als Problem, ne? Ja. Die Beeinträchtigung da und die anerkannte Schädigungsfolge ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, dann passt das ja da rein sozusagen, ne? Und dann kann auch Grad der Schädigung darauf gegeben werden.
Ja.
Ich merke, dass ich mich total in kleine Fäden hier...
Alles gut. Ich hoffe, alle ich kommen noch mit. Ich habe mich mental schon darauf eingestellt, dass das hier auch wahrscheinlich zwei Folgen werden und wir irgendwo in der Mitte mal ein kurzes Päuschen bis zum Mittwoch einlegen müssen.
Sehr gut.
Genau. Okay, also haben wir jetzt unsere... ich stelle mir das gerade vor hier, unsere 25-jährige Queen hört das und denkt sich gerade schon so, oh Gott. Wo zum Henker soll ich dann jetzt anfangen? Was mache ich dann jetzt als erstes? Ich will mich schon wieder ins Bett legen und die Punkte an der Raufasertapete ganz oben an der Decke zählen. Gwen, help, ja. Was soll ich jetzt als erstes machen?
Genau, also wir kommen mal auf unser Fallbeispiel jetzt mal zurück. Genau,
ja.
Die Queen, die 25-jährige Queen. Wie geht man vor? Erstmal, ne? Also wir haben jetzt eine Therapeutin, die sagt, die ist mit ihren Latein am Ende, die Queen soll bitte in die Stationär, sie hat noch einen Zischader. Dann wäre erstmal zu gucken, was braucht die Queen, um wieder eine Alltagsstabilität reinzubekommen, ne? Ein Therapeut sagt ja sowas nicht, sie kriegen, keine Ahnung, so gehen sie mal in die Klinik, sondern es kommt ja immer darauf an, warum sozusagen. Und du meintest ja sozusagen, sie geht nicht mehr außer Haus, sie schafft ihre Post nicht. Das heißt, wir würden
die Post, genau. Ich wusste, der Grund, warum sie die Post nicht mehr aufmacht, da können wir ja da weitermachen, ist, dass sie sich einfach massiv überfordert fühlt, weil sie einfach Angst hat, dass dann da auch wieder nur drin steht, dass sie irgendwas machen soll, wo sie nicht weiß, wie sie das schaffen soll. Genau, und die Situation zu Hause, da fehlt ihr einfach die Energie zum Aufräumen und so weiter.
Ja, okay. Dann würden wir erstmal damit starten, dass wir gucken, okay, welche schnelleren Hilfen gibt es? Also wir haben ja sozusagen, wir haben ganz vor uns schon mal so ein bisschen die Assistenzleistung so ein bisschen anerzählt. So ein Antrag auf Assistenzleistung, je nachdem, wie man es nutzen möchte als Sachleistung, das wäre zum Beispiel ein ambulant betreutes Wohnen. Also die haben jetzt andere Namen, ich glaube besondere Wohnform oder so. Der Name wurde geändert, ja.
Ach ja, okay.
Weil man wird ja nicht betreut sozusagen, deswegen wird dieses ambulant betreute Wohnen sozusagen, der Name ist einfach falsch, weil die Menschen, die sozusagen diese Leistung anspringen, werden ja nicht betreut, sondern assistiert.
Also bei uns heißt es, glaube ich, beim Träger selbst organisiertes Wohnen oder so. Mhm.
Genau,
so das was passt wahrscheinlich
auch. Ja, genau, sowas passt. Also man muss auch ein bisschen gucken, je nachdem, wo die Queen jetzt herkommt. Also wir haben 16 verschiedene Bundesländer, wo es in 16 verschiedenen Bundesländern auch ein bisschen anders heißt. Das Gute ist, das Sozialgesetzbuch 9, das ist Bundesebene. Also
ja, die schwierigen Texte gelten zumindest für alle.
Genau. Also wir müssten erstmal gucken, Faden zurück. Faden aufgewickelt. der Antrag so auf Assistenzleistung, je nachdem auch welche Form man dann nutzt, sei es die Sachleistung, die Dienstleistung oder auch die Geldleistung als persönliches Budget, das dauert leider ein paar Monate. Ne? Das ist leider keine schnelle Leistung. Also sehr schade. Das ist auch je nachdem, wie der Wohnort ist, wenn es ein ganz kleiner Kuhkaff ist und wo vielleicht mal ein Antrag aller paar Monate mal gestellt wird von der Bevölkerung, dann geht das auch relativ schnell. Ich habe Klienten, da war das in einer Woche durch. Ich weiß nicht, wie die Sachbearbeiterin das hinbekommen hat, aber da war das durch. Aber ich habe leider auch Klienten, wo das anderthalb Jahre dauert.
What?
Das ist, wo es dann auch darum geht, Sachstandsanfragen, Untätigkeitsklage. Das ist richtig heftig. So im Durchschnitt sagt man 3 bis 5 Monate. Also, genau, leider. Und da müssten wir erstmal gucken für die Queen, für unser Fallbeispiel, welche Leistung haben. Genau, unser Fallbeispiel. Welche Leistung wir jetzt schneller organisieren können.
Ja.
Weil wir brauchen ja. Wir wollen ja gucken, dass die Queen ein bisschen Stabilität in den Alltag bekommt. So, da haben wir ein paar Möglichkeiten. Das Gute ist, du hattest gerade erzählt, sie hat einen Zischada. Sehr gut. Ja. Den braucht man mich für Leistung von der Krankenkasse. Die Krankenkasse ist im Sozialgesetzbuch 5 verankert und ist sozusagen, also die gesetzliche Krankenversicherung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Queen jetzt gesetzlich krankenversichert ist, weil die private Krankenversicherung ist ein bisschen schwieriger. Wir nehmen jetzt gesetzlich.
Gesetzlich.
Genau. Und da sind wir so bei den Leistungen. Wir könnten erstmal gucken, sowas wie eine Ergotherapie. Ne? Mhm. Viele kennen das aus Kliniken, ne? So als Gruppentherapie. Das gibt es aber auch ambulant. Das nennt sich psychisch-funktionelle Ergotherapie. Das kann sowohl im Einzel stattfinden als auch in der Gruppe. Der Queen würde ich wahrscheinlich empfehlen, erstmal als Einzel, weil die Ergotherapeuten können sozusagen auch so entlastende Gespräche mit anbieten. Ne? Ja. Wenn der Alltag kacke ist oder auch sowas wie Alltagsstruktur, wie kann sie die Post, sie kann auch zum Beispiel geschlossene Post mit zur Ergotherapie und dass die gemeinsam öffnen. Ne? Dass sie erstmal, und Ergotherapieplätze, die sind relativ schnell zu bekommen. Also es dauert manchmal auch so ein paar 4 Wochen, ne? Mhm. Je nachdem, wie voll die Ergopraxis ist, aber es wäre eine schnellere Möglichkeit.
Mhm.
Dann wäre es zu überlegen, sowas wie Soziotherapie. Soziotherapie ist auch eine Leistung der Krankenkasse. Die wird auch verschrieben vom Psychiater, genauso wie die Ergotherapie. Und die Soziotherapie geht es ungefähr so 2 Jahre. Am Anfang viel, viel engmaschiger. Und da geht es halt auch darum, wie baue ich ein Helfernetzwerk auf. Ne? Also Soziotherapie, also sind Soziotherapeuten, die sozusagen sich im besten Fall auch ein bisschen mit Sozialrecht auskennen, zu Terminen begleiten, wie man sozusagen so Helfernetzwerke aufbaut. Ne? Also das ist so eine Leistung, die gerne vor so Assistenzleistung geschaltet wird, weil auch Soziotherapie meist viel, viel schneller beginnen kann.
Ja.
Natürlich, je nachdem, wie groß der Ort ist und wie voll die Soziotherapeuten ist, muss man natürlich auch wieder warten. Und dann die dritte Leistung, die mir da in den Sinn kommt, wäre noch die ambulant-psychiatrische Pflege für die Fallbeispielerin.
Sollen wir mal einen Namen geben?
Ja, ich überlege, die Leonie. Die Leonie.
Ich war auch bei irgendwas mit L, also ja.
Ja, ne? Passt. Gut, ja, Leonie, genau.
Also wenn wir jetzt ins Schwarze treffen mit der Story.
Genau, meldet euch unter www.survivorqueen-queen.de. Nee, ich weiß gar nicht,
Survivorqueens.de, glaube ich. Aber irgendwo steht, also unsere E-Mail-Adresse ist hallo@survivorqueens.de. Das weiß ich.
Genau. Auch. Schreibt uns bei Insta bitte. und lasst einen Follow da.
Ja. Bitte.
Oh Mann. Okay,
oh Mann. Zu Leonie.
Genau. Leonie und
psychiatrische Pflege.
Genau. Ich merke schon, dass das echt ein zweiter Teil noch wird hier.
Es wird ein spannender Podcast.
Genau, die Leonie. Ambulant psychiatrische Pflege, die wird auch verschrieben vom Psychiater. Die APP, so wird die abgekürzt, ist dafür da, um entweder kurz nach einem Klinikaufenthalt, um wieder die Eingliederungshilfe, also die Eingliederung zu Hause, ne, dass man sich wieder gut versorgen kann, weil so ein stationärer Aufenthalt ja sehr oft ja auch so eine Käsekuppelmäßig hat. Also man ist da versorgt, man braucht keinen Haushalt machen. Und dann rutschen ja ganz viele Queens ja auch danach einfach so in so ein Tief. Ne? Und dann passiert es ja ganz oft, dass die Queens wieder in die Klinik müssen, weil sie zu Hause nicht zurechtkommen. Und dafür ist die APP ganz gut.
Ja.
Und die APP kann aber auch verschrieben werden, um Klinikaufenthalte zu vermeiden. Genau. Das ist halt auch sehr, sehr praktisch. APP, je nach Standort muss man wieder warten. Ich selber habe vor 4 Jahren einmalig APP genutzt und ich musste 2 Monate warten. Ne? Leider. Genau.
Ja.
Theoretisch ist es so, Theorie und Praxis leider, dass auch jeden Tag, also die APP geht 4 Monate. Also bis zu 4 Monate. Ja. Und am Anfang sollen auch die Kontakte viel, viel engmaschiger sein. Da können bis zu 2 Termine am Tag stattfinden. Das ist die Theorie.
Das ist aber schon gut.
Genau, aber das ist leider die Theorie. Und in der Praxis ist es aber oft so, dass die Anbieter vom APP gar nicht die Kapazitäten dafür haben.
Klar,
das ist leider
Pflegemangel.
Ja. Genau, weil die APP dürfen nur Pflegefachkräfte für Psychiatrie machen, also die brauchen auch die Weiterbildung und wir sind leider Pflegefachkraftmangel, es ist jeder Dienst, genau. Aber das wäre halt auch so eine Möglichkeit, das wären erstmal 4 Monate, dann könnte man gucken, dass die Soziotherapie nebenbei startet und mit der Soziotherapie dann gemeinsam sozusagen, da haben wir wieder ein sozusagen,
Pling.
genau, pling. Dass die Assistenzleistung beantragt werden.
Ja.
Weil in der bei der Beantragung von der Eingliederungshilfe ist es so, dann wird so ein Bedarfsermittlungsgespräch gemacht. Jetzt wird natürlich bestimmt auch die Frage kommen von der Leonie, also von unserem Fallbeispiel, ja, wie viel kann ich denn überhaupt beantragen? Ne?
Ja.
Und bei Assistenzleistung ist es so, es muss komplett individuell geprüft werden. Ne? Bei der Sachleistung, sorry, dass ich euch gerade so angucke.
Ich hab gerade einen frustrierten Blick zur Seite geworfen.
Genau.
Never mind.
Genau. Wir gehen nicht drauf ein.
Persönliche Gründe.
Sehr gut. genau, in der Sachleistung ist es meist so, je nach Bundesland wird es nach Bedarfsstufen eingestuft. Und beim persönlichen Budget, also Dienstleistermodell oder dem Arbeitgebermodell, muss es komplett individuell geprüft werden. Was heißt das? Ich sage meinen Klienten immer, mach dir eine Liste, eine Wochenübersicht mit 2, 3 Wochen sozusagen, wie deine Woche aussieht, wo du gerne Unterstützung haben möchtest, ohne den Gedanken, es gibt nur 3 Stunden. Den Gedanken wirklich mal wegpfeffern. Ne? Ich habe Klienten, die 36/7 Assistenz haben. Was ist 36/7? Wenn ein Tag nur 24 Stunden. Genau, Mathe. Es ist so, wir haben ja die Beeinträchtigung, also in dem Fall geht es um eine Mutter zum Beispiel, die hat selber eine KPDBS und eine DIS, ne, und hat aber noch 2 Kinder. Und ihr Mann ist auch noch arbeiten. Das heißt, sie hat für sich 24 Stunden Assistenz, nur für sich selber.
Ja.
Und dann hat sie noch sozusagen 12 Stunden Elternassistenz. Wenn sie
cool.
Genau, also es ist, das war mein Hund, Moment. Hat man das gehört, dass sie gebellt hat?
Ich habe es gerade nicht gehört.
Okay,
es war, glaube ich, genau in dem...
Perfekt. Ist es so, dass wenn ja die Mutter in einen Zustand rutscht, Chani, komm mal bitte her. Mein Hund bellt die Tür an. Sehr fein. So. Genau. Hättet ihr jetzt ein Bild davon, wäre sie hier so reingedackelt und hat mich doof angeguckt. Ist gut, Chani.
Und wir haben gerade glitzernde Augen und sind gerade völlig abgelenkt, weil Hund, aber Fokus.
Genau.
Fokus.
genau, aber zu den 36 Stunden am Tag ist es halt so, erstmal braucht ja beeinträchtigte Person natürlich die Assistenz. Und aber wenn sie Kinder hat, müssen ja auch die Kinder versorgt sein.
Ja, natürlich.
Und deswegen kommen dann so viele Stunden zusammen. Und dann ist auch oft sozusagen, wenn der Mann nicht da ist, einfach eine Doppelbesetzung da aus Elternassistenz und persönlicher Assistenz.
Ich finde es klasse. Also einfach dieses, allein dieses 36/7 finde ich, das ist schon so.
Genau.
Das ist cool.
Das Problem ist, so einen hohen Bedarf durchzubekommen, ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Es ist mit viel Kampf, aber es ist möglich. Also die meisten brauchen keine 36/7, ne? Vielen reichen sozusagen so 20 bis 30 Stunden. Ich selber habe 40 Stunden die Woche und komme damit aktuell soweit zurecht sozusagen. Genau, also es ist wirklich, wenn ihr diese Übersicht macht, einfach diesen Gedanken, oh, es gibt nur 3 Stunden, einfach weglassen. Ne? Einfach wirklich aufschreiben, wie möchte ich mein Leben haben, was komplett gleichberechtigt ist. Also wir gucken uns einen gesunden Menschen an, ne? Der geht arbeiten, der hat ein Hobby, der geht einkaufen, muss ein bisschen Haushalt machen. Ich weiß, jeder gesunde Mensch mag auch keinen Haushalt, außer die komischen Menschen.
Ja, darum geht es ja nicht. Die komischen.
Oh Mann, ich überlege gerade, ob man sowas rausschneiden sollte.
Naja, also komisch heißt ja nicht schlecht. Nee, es muss ja diese komischen Menschen geben, die sowas auf sowas Bock haben, sonst hätten wir nämlich einfach keine, diese ganzen wichtigen Berufe, die halt niemand machen möchte.
Ja, ich meine nur, jeder Mensch hat ja sozusagen schöne Dinge, die er erledigen muss und mal nicht so schöne Dinge.
Genau.
Und das ist aber sozusagen ein gesundes, normales Leben. Und darin sollten sich auch Betroffene orientieren. Ne, mit, okay, ich möchte gern Hobby nachgehen. Ich möchte vielleicht irgendwann mal eine berufliche Teilhabe haben. Ich möchte Wocheneinkauf machen. Ich will auch keine Wohnung haben, die total verschludert ist.
Ja.
Und daran sollte man sich orientieren und gucken, okay, daran brauche ich überall Hilfe. Genau, und das sich wirklich zu notieren. Und irgendwann
also
kommt dann so
ein Dream-Modus.
Genau, so ein Dream-Modus, wie soll mein Leben perspektivisch aussehen? Nicht, wie ist es jetzt gerade kacke, sondern wie soll es später weniger kacke sein?
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell, versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Genau, das ist immer ein guter Ansatz. Weniger Kacke ist immer ein guter Anfang.
Genau,
Ja, also Wir können ja jetzt mal weiterspinnen, ne? Also auf jeden Fall schon mal mega cooler Input für diese 3 Varianten, die ja auch, ich sag mal, relativ zugänglich sind vom Aufwand. Also dafür würde man ja da wahrscheinlich einfach safe nur zum Psychiater gehen. Und dann hätte man halt den Aufwand noch nach der Suche. Aber ich sag mal, wenn man einen coolen Psychiater oder eine coole Psychiaterin hat, sind die ja meistens auch schon so vernetzt, dass sie sagen können, hier, melde dich mal da und da.
Genau.
Melden Sie sich mal da und da. Genau. Also geht und Leonie jetzt einfach mal zum Psychiater, würde ich sagen.
Genau, die Leonie geht jetzt zum Psychiater, schildert so den Fall, dass sie gerne noch ambulant weitere Unterstützung haben möchte. Im besten Fall sagt unser Psychiater mit, ja, wir haben hier ein paar Möglichkeiten, such mal aus.
So ein sächsischer Psychiater, ja.
Genau.
Neue Sachen, mal was los bei dir? Da gucken wir mal, da machen wir was. Na freilich, das kriegen wir alles hin.
Genau. Sorry, mich hat meine Armbanduhr gerade irritiert, weil mich irgendjemand angerufen wird. Mein Satzbau gerade. Perfekt. Sowas bringt mich selber gerne aus dem Konzept, muss ich sagen.
Ja, klar. Uns
auch. Genau, der Psychiater. Der sagt so, okay, machen wir mal eine Ergotherapie. No?
Ja.
In der Ergotherapie kann dann Leonie erstmal so gucken, auch erstmal besprechen. Ganz viele Queens haben ja am Anfang gar nicht das Problem, die können nur sagen, mein Leben ist kacke. Also im Sinne so, es läuft nichts. Ne? Aber in der Ergotherapie kann sie dann erstmal mit der Ergotherapeutin so ein bisschen aufschlüsseln, wie ist denn überhaupt der Tagesablauf und so. Das heißt, Leonie hat dann da Kontakt. Beim nächsten Psychiatertermin sagt Leonie, okay, cool, Ergotherapie einmal die Woche, hilft echt schon gut, aber haben wir denn noch weitere Möglichkeiten, ne? Dann sagt unser
Das ist auch der Psychiater. Normal, freilich, da kriege ich immer noch was hin. Was brauchen wir denn?
Genau, und dann gucken wir mal, oh Gott. Wie instabil ist denn Leonie? Ne? Also braucht es eher dieses Engmaschige von der APP oder sozusagen was Langfristiges von der Soziotherapie?
Also ich hätte gesagt, so Stabilitätslevel ist okay, weil sonst würde, glaube ich, auch Therapeutin und Psychiater wahrscheinlich eher die stationäre Therapie durchsetzen. Genau, also eher so langfristig. Also sie sagt jetzt, es ist nicht so, ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Astro TV, ich rede gerade mit einem imaginären Geist. Sie sagt, das wird so eine krasse Podcast-Folge.
Ich merke schon.
Sie sagt so, ja, also für sie wäre es halt wichtig, dass sich ihr Leben halt langfristig ändert, weil sie das jetzt so, wie es gerade ist, einfach nicht mehr möchte. Mhm. Genau. Also ich würd sagen, so Richtung Soziotherapie findet sie.
Genau, und dann geht halt Leonie sozusagen, sie hatte ein bisschen Probleme zu Hause, so einen Antrieb zu finden. Ne? Das heißt, sie wird auch in der Ergotherapie schauen, okay, dass die auch mal einfach online gucken, wer bietet denn in der Stadt Soziotherapie an. Und das Schöne ist, in der Ergotherapie kann sozusagen auch die Patientin, also bei der Krankenkassenleistung sind wir immer im Patientenverhältnis, ne?
Ja.
Dann auch innerhalb der Therapiezeit, ne, in der Ergotherapie mit der Therapeutin da anrufen, ne, oder eine Mail hinschreiben. Also dadurch, dass die Leonie jetzt einmal die Woche schon eine Ergotherapie hat, kann auch die Ergotherapeutin dahin wirken mit, hey, wir bauen das Helfernetzwerk ein bisschen auf.
Ja.
Das ist nicht der Hauptfokus von der Ergotherapie, aber durch diese entlastenden Gespräche schon kommt Leonie natürlich viel besser ins Machen, ne, als
ja,
wenn sie
allein darum.
Genau, und dann hat unsere Leonie hat dann Soziotherapie. Sie muss jetzt leider einen Monat warten, weil die Warteliste ein bisschen lang ist, aber dann, fängt die Soziotherapie an. Bei der Soziotherapie ist es so, dass es am Anfang engmaschigere Termine gibt, also manchmal auch so 2 Termine pro Woche und über die 2 Jahre sich das dann so ausschleicht. Ne? Also so nach einem halben Jahr dann vielleicht nur noch, oder nach einem Jahr dann nur noch 1 Termin pro Woche und dann das letzte halbe Jahr nur noch alle 2 bis 3 Wochen. Also so, dass sich das wirklich ausschleicht. Genau, also die Leonie bekommt jetzt Soziotherapie. Das Schöne an der Soziotherapie ist, die Soziotherapeutin kommt mit nach Hause. Also es ist eine Leistung zu Hause. Und da wird am Anfang so Therapieziele, also Soziotherapie ist ja der Name schon drin, Therapie, also brauchen wir Therapieziele. Und da müssen wir gucken, was sind die Therapieziele von der Leonie? Also ein Ziel ist ja kein stationärer Aufenthalt.
Genau, der soll auf jeden Fall vermieden werden. Das fand sie ganz doll blöd, das möchte sie nicht mehr haben. Sie würde ganz gern wieder sozial in Kontakt kommen, neue Leute kennenlernen können. Ohne dass sie da direkt durchdreht und halt, dass die Wohnung für sie wieder, sag mal, bewohnbar ist.
Genau. Da haben wir ja ein paar Ziele. Das heißt, die Soziotherapeutin würde erstmal mit Leonie so ein bisschen sprechen, was braucht es, um nicht stationär zu gehen. Ne? Und da wird dann ganz schnell dann, okay, die Eingliederungshilfe wäre dann dafür zuständig. Und dann würde die Soziotherapeutin die Leonie auch motivieren, zum Beispiel Termine bei einer Beratungsstelle wie der EOTB in Anspruch zu nehmen.
Was die ist die EOTB?
Die EOTB wird vom Bund bezahlt. Also es ist eine kostenlose Beratungsstelle, die es für über 500 Mal in Deutschland gibt. Ich hoffe auch in eurer Region, die es jetzt hören. Es nennt sich ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle. Also,
griffiger Name.
Richtig griffig, finde ich auch. Sie sollten es umbenennen, bin ich ehrlich.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn ich dieses Wort ausspreche, dieses elendlange, habe ich das Gefühl, es kommen immer mehr Buchstaben.
Ja.
Genau. Genau. Und die EOTB berät zum kompletten Sozialrecht. Also das, was ich mache, sozusagen. Also ich habe mein Ehrenamt in der EOTB gemacht. Machen die das mit sowohl körperlich Beeinträchtigten, psychisch Beeinträchtigten und geistig behinderten Menschen.
Mhm.
Genau. Also man muss da leider ein bisschen suchen, die sich auch mit Trauma auskennen. Es gibt leider noch sehr, sehr wenige, aber es kommt immer mehr, weil die, Ja, zum Glück, weil die EOTBs, wo die sozusagen nicht eingestellt wurden, sondern so eröffnet wurden,
ja,
hat man viel, viel mehr nur die körperlich beeinträchtigten Menschen bedacht. Ne? Also ja. Klar, im Hinterkopf war auch immer die psychische Behinderung, aber es war halt nie so groß. Ich merke das auch selber auf Insta. Zeige ich ja ziemlich viel meinen Alltag mit meinen Hilfen und so. Und dass sozusagen auch Assistenzleistungen, wie ich sie nutze und wie ich hier auch so ein bisschen erzähle, sehr, sehr unbekannt ist sozusagen.
Ja,
und es ist, genau, und es ist leider nur so unbekannt, weil sozusagen die Psyche so wenig bedacht wurde in allem.
Ja, also das kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass wir auch so in die Richtung Assistenz dann auch mehr geguckt haben, kam dann tatsächlich auch durch euch. Also wir verlinken euch natürlich den Instagram-Kanal von den Lieben unten in den Shownotes. Ich bin so dankbar, dass ich den Namen gerade, dass mir der eingefallen ist, wie das hier bei Spotify und KKG heißt. weil vorher sind wir quasi zufällig schon im Studium aufs ABW gestoßen, wo wir dann gesagt haben, also dieses jetzt dann nicht mehr ABW, also ambulant betreutes Wohnen, sondern wie auch immer es jetzt heißt, besondere Wohnformen. Vorher hatten wir da überhaupt keinen Plan von, also dass es körperlich Behinderte gibt, die in so WGs wohnen und sowas, das war für uns total klar. Aber dass es das eben einfach auch für Menschen in psychische Richtungen geht. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das, was wir ja sowieso generell als Problem haben. Körperliche Sachen sieht man. Oder auch wenn jemand eine starke geistige Beeinträchtigung hat, sieht man und merkt man das ja relativ schnell. Und Psyche ist halt immer noch so wunderschön unsichtbar. Und solange jemand keinen offensichtlichen Gips trägt, kann es ja nicht so schlimm sein. Ist ja häufig genau. Immer noch so das Gedankengut, was rumfliegt. Von daher.
Das Problem ist ja auch, was wir früher viel, viel mehr hatten, dass es viel mehr um Betreuung ging. Ne? Wir haben ja genau. Das Bundesteilhabegesetz, was 2020 komplett in Kraft getreten ist. Ja. Und davor hieß es ja ganz viele Leistungen, die Betreuung. Ne? Ja. Aber es geht ja nie um Betreuung, also über den Kopf des Beeinträchtigten drüber, sondern wirklich assistieren. Ne? Und das richtig. Ist... ich hatte früher, wo ich mir auch so Dokus angeguckt habe, so mit körperlich beeinträchtigten Menschen, die hatten so eine persönliche Assistenz. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, warum gibt es das für körperliche, aber ja. Sozusagen nicht für Psyche? Genau.
Ja. Richtig. Ja, also dahingehend, das hatten wir Gott sei Dank auch im Studium, war ich sehr dankbar drum. Seminar Rehabilitation und Teilhabe ging es auch um das neu gemachte Bundesteilhabegesetz. Das einzige Problem, was ich halt immer noch sehe, ist, dass wann ist das in Kraft getreten? Es ist schon eine Weile her, ne?
2017 war, glaube ich, also wir haben ja so verschiedene Etappen gehabt.
Genau, das waren diese Etappen.
Und ich glaube, 2015 oder 2017 war die erste Etappe.
Genau.
Und die letzte war 2020.
Aber man merkt auf jeden Fall noch, dass, ich sag mal, das Wissen darum noch lange nicht bei den Institutionen angekommen ist und dementsprechend halt auch noch lange nicht bei denen, die es nutzen wollen. Also man spricht, glaube ich, auch mal ganz gerne von NutzerInnen, von diesen, die Leistungen in Anspruch nehmen wollen und dürfen. Und von daher machen wir das heute mal, dass wir hier mal alles durchrocken oder vieles.
Ein bisschen,
sonst sitzen wir bis heute Abend um 6, dann wären es 5 Folgen.
100 Pro, also ich hätte auch noch ein paar paar Side-Notes gehabt sozusagen, aber ich dachte, ich dachte so, okay, ich wollte eigentlich erst fragen, ob die Leonie zum Beispiel nach dem sozialen Entschädigungsrecht anerkannt ist, weil dann gibt es auch noch mal andere Leistungen oder ob sie Anzeige erstattet hatte oder es gibt einfach so, so viele Leistungen, deswegen dachte ich, okay, wir nehmen jetzt Leonie.
Ich würde mal sagen, dass wir sie aus dem Part mal rausnehmen, weil ich glaube, das ist ja dann nochmal die Sparte, die dann quasi das Ganze fast zum Eskalieren bringt.
Ja, das ist so, auch wenn man das nicht immer gerne hört, aber jeder Betroffene ist ja ein Einzelfall. Ne? Und jeder braucht ein individuelles Helfernetzwerk.
Ja, voll, genau. Deswegen. Es ist halt nicht leicht.
Nee, und deswegen gibt es ja auch so viele Fallstricke. Also auch wenn wir jetzt die Leonie so gut jetzt einpacken in die Soziotherapie und die Soziotherapie jetzt sozusagen dann einen Antrag auf Eingliederungshilfe mitmacht und so, das ist aber nur individuell auf Leonie gesehen. Ne? Auf eine Leonie aus Berlin dann passt das vielleicht nicht.
Da sagt die Sachbearbeiterin dann so, warte mal, wie geht nochmal Berliner Schnock? Das klingt, aber die sagt dann halt sowas wie, also weiß ich jetzt gar nicht, ob wir sowas machen können und keine Ahnung davon und die wimmelt das vielleicht ab, während eine Sachbearbeiterin in NRW oder so, Niedersachsen, dann sagt so, ja, wie viele Stunden wollen Sie denn haben hier? Füllen Sie das mal aus, bitteschön. Also,
ich meine nicht nur das, sondern auch zwei Leonies tun sie einfach, sind so zwei verschiedene Menschen, die verschiedene Leistungen brauchen. Ne? Ich habe Betroffene, also Klienten bei mir in der Beratung, die brauchen einen Assistenzhund. Ne? Die wollen gar nicht eine menschliche Assistenz haben.
Ja.
Und dann habe ich aber auch wieder Klienten, die brauchen eher eine Mobilitätshilfe als so Taxischeine, um ihre Teilhabe. Also man kann halt einen Fall meist nicht auf den anderen überstimmen, sondern man muss immer individuell schauen.
Richtig. Genau. Voll gut, dass du es nochmal sagst, weil genau das ist ja das Thema, auch wenn wir hier versuchen, Sachen abzubilden, dass ihr einfach eine Idee habt, dass nur weil ihr jetzt in Therapie seid, sozusagen, ich sag mal, das Fass noch lange nicht ausgeschöpft ist, ein gutes Leben zu führen, weil ja ganz häufig dieses Ding ist von, ja, mach halt Therapie und dann, damit du halt wieder in der Gesellschaft klarkommst, so. Also sorg halt einfach selber dafür, dass du dich an die Gesellschaft anpasst, anstatt andersrum.
Ja.
Dass es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt und das ist am Anfang echt überwältigend, kennen wir noch von uns, dass wir auch am Anfang gesagt haben, oh Gott, so viel Hilfe will ich gar nicht, wenn da einmal die Woche jemand kommt, bin ich da schon überfordert genug damit. Und ich glaube immer, das ist so ein bisschen, wo ich mich vorbereitet habe und drüber nachgedacht habe, es ist immer wie so ein bisschen so strukturiert, kontrolliertes Fallen in so eine gesunde Abhängigkeit, in so ein gesundes, weil ganz viele Queens sind ja so, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alles alleine und lass mich bloß alle in Ruhe. Und dass man erst so Stück für Stück merkt, was der realistische Bedarf ist, den man eigentlich hat, wenn man ehrlich mit sich ist.
Genau.
Und das muss halt ja auch nicht von heute auf morgen alles passieren, so wie wir das jetzt gerade schildern, dass sie so, jo, ergo, und dann ist sie voll hyped und macht jetzt Sozio und das und das. Sondern das sieht ja in der Realität häufig auch so aus.
100 Pro. Und dann ist es ja auch noch so, wie ist das Umfeld von der Queen? Ne? Wenn ich an mich selber denke, wo ich noch Kontakt hatte zu Menschen, die mir nicht gut taten, ich konnte da gar nicht die Hilfe so annehmen, ne? Ich stelle mich ja nur an. Ne, ein bisschen Therapie, ja, das geht. Das war so, du willst doch mehr haben. Was geht denn bei dir ab? Also so.
Und genau das.
Und früher waren wir selber sehr introvertiert und so, oh ja, du hast recht. Also wir haben eher immer allen anderen beigeschüttet, dass die recht haben, ohne die eigene Meinung zu vertreten. Und das ist ja das Problem von ganz, ganz vielen Queens sozusagen. Ich sag so oft sozusagen, mir fällt das selber auf. Also ich bin schon bei 13 Mal. Und ich bringe mich selber aus dem Konzept dadurch. Das ist so ein Kuddelmuddel-Podcast. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, hört euch den mehrmals an, um alles zu verstehen.
Es spiegelt sehr gut wider, was einfach auch das SGB für ein Kuddelmuddel mitbringt. Also es ist ja nicht, du hast einen Menschen, der geht zu einer Stelle, also einer Stelle und sagt, ich habe Probleme, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Scheiße Meme. sondern es ist ja eher so, dass du quasi, wenn du dann mal fragst, überschüttet wirst mit Möglichkeiten, mit Abzweigungen und das dann halt einfach so, oh mein Gott, ist dass viele dann resigniert sind. Ich glaube, so zukunftsperspektivisch wäre das richtig, richtig nice. Deutschland, bitte zuhören kurz. Wenn es halt für Menschen, die sagen, hier, ich habe ein Problem oder ich habe Probleme und ich brauche Unterstützung, dass sie zu einer Stelle hingehen, sagen, ich weiß nicht genau was, ich brauche Hilfe, das sind meine Probleme. Und die sagen, gut, wir organisieren jetzt X, Y, Z, Juche. Und dann geht's los.
So. Seitnot. Im SGB 14 gibt es das. Das nennt sich Fallmanagement.
Oh nee. Ja. Und also zwar, wir können es eigentlich.
Ja.
Aber nur teilweise. In dem nicht verfluchten 13., sondern 14. SGB.
Ja, das ist eine ganz, ganz neue Leistung sozusagen. Mhm. Wo es Fallmanagement, also es gibt es leider immer noch nicht deutschlandweit, also jede Behörde, also in Sachsen, also wo ich herkomme, der KSV, die haben Fallmanager schon, also ich nutze ihn selber auch bereits, auch wenn ich ganz viel Wissen habe, weil die Fallmanager haben die Möglichkeit, auch intern mit den Behörden zu sprechen und dadurch vieles voranzubringen.
Ja.
Wo ich auch das Gesetz gelesen habe zum Fallmanagement, dachte ich mir, warum gibt es das nicht für alle Bürger und nicht nur für Opfer von Straftaten? Also das SGB 14 ist ja so Opfer von Straftaten, Impfschäden, Auswirkungen von zwei Weltkriegen und sowas sozusagen. Ja. Aber warum gibt es diese Leistung, das Fallmanagement, nicht für alle Bürger? Das wäre so eine gute Leistung und das würde auch so viel Geld sparen.
Oh ja. Also, wenn dieses ganze Briefverkehr zwischen Amt XY, das sich dann mit Amt Z irgendwie am Fetzen ist, wo das in einer Person zusammenlaufen könnte.
Aber nicht nur das, sondern weil wenn eine beeinträchtigte Person, jetzt sagen wir mal fiktiv, die geht zu einem Fallmanagement und die organisiert mit dir gemeinsam so, was du alles brauchst und kümmert sich dann ist natürlich auch viel, viel schneller diese Hilfen organisiert, als wenn eine Leonie zu einer Beratungsstelle geht, die ein paar Dinge erzählt und meint, melden sich dann bei diesem Dienst und dieser Dienst dann wieder was komplett anderes erzählt zu weiteren Leistungen. Das tut sich ja so verschleppen. Ne?
Ja,
genau. Jetzt sind wir wieder zum SGB 14 gekommen.
Ach, dieses SGB 14, ne? Dann müssen wir dann nochmal eine separate Folge zum SGB 14 machen, meine Damen und Herren. okay, lass uns mal beim Fallbeispiel weitermachen.
So, Leonie.
Liebe Leonie hat jetzt ihre Ergo laufen, da kriegt sie auch fleißig Folgerezepte. Ich musste an unseren Psychiater denken, der zu uns mal meinte, Ergotherapie-Rezepte können Sie von mir kriegen, bis Sie sie nicht mehr sehen können. Und hat jetzt die Soziotherapie, hat dann einen Antrag gestellt. Auf was soll sie denn mal einen Antrag gestellt haben?
Ich glaube, die Leonie war mit der Soziotherapeutin, war zu einer Beratung gewesen in der EGB. Ne? Also das machen ja die Soziotherapeuten auch, die begleiten einen zu Terminen, dass sozusagen das Helfernetzwerk sich vergrößert. Und da ist so ein bisschen festgestellt worden, es wäre, glaube ich, ganz gut ein paar Assistenzleistungen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die Leonie hat natürlich auch drei Möglichkeiten gesagt bekommen. Einmal die Sachleistung, also die besondere Wohnform, die Dienstleistung über einen Assistenzdienst oder über das persönliche Budget im Arbeitgebermodell. Mhm. Wofür hat sich denn die Leonie entschieden?
Also die Leonie hat gesagt, das Arbeitgebermodell ist ja so ein, ne, du trittst quasi selber als Arbeitgeber auf und organisierst das alles selbst, bist halt dann mit allen Rechten und Pflichten dafür verantwortlich, was da jetzt an Leuten kommt und dass die auch ihr Geld kriegen. Du bekommst halt das Geld gesammelt von deiner zuständigen Stelle und darfst es dann ausgeben für diese Zwecke. Aber da hat sie gesagt, das traut sie sich im Moment noch nicht zu. Das wäre ihr jetzt massiv zu viel, wenn sie jetzt da noch irgendwie Dienstpläne schreiben müsste. Mhm. Deswegen hat sie gesagt, bei sich im Ort gibt es so ein besondere Wohnform links, so ein ABW-Teil. Mhm. Und war da mit der Soziotherapeutin auch einmal schon vor Ort und hat mit den Menschen gesprochen, was die so anbieten, was die machen, was sie jetzt nicht anbieten können. Und war davon relativ angetan und gesagt, okay, das klingt erstmal gut für mich, das würde ich machen.
Genau, und dann würde die Leonie sozusagen mit dem besondere Wohnform, das ist das Schöne an der Sachleistung, die stellen gemeinsam den Antrag. Das heißt, Leonie muss nicht alleine den Antrag stellen, wie es bei dem Assistenzdienst wäre oder beim Arbeitgebermodell, sondern der die Sachleistung anbietet, der hilft auch bei den Anträgen. Ne? Mhm. Das heißt, die Leonie zusammen mit der Soziotherapeutin organisieren mit der besonderen Wohnform den Antrag und der läuft dann. Genau. Mhm. Und wie vorhin irgendwann mal kurz angedeutet, dauert das ein bisschen. Ne? Je nach ja. Wohnort und Sachbearbeiter. Dann innerhalb dieses Antragsverfahrens wird je nach Ort beim Gesundheitsamt ein, ich habe einen Schluck auf, nicht wundern. Jetzt ist wieder besser, hoffe ich. Wird beim medizinischen Dienst, das ist nicht von der Krankenkasse, sondern vom Gesundheitsamt, das sogenannte Formblatt A. Ich muss gerade so lachen, weil dieses Formblatt A eine lange Geschichte bei mir hat.
Wir haben hier lauter Insider hier.
Ja, ja. Das Formblatt A ist da zu gucken, ist denn die Person berechtigt, Hilfe der Eingliederungshilfe in Anspruch zu nehmen? Mhm. Wann dürfen Betroffene sozusagen diese Leistung in Anspruch nehmen? Wenn die Person behindert ist oder von Behinderung bedroht. Was heißt das?
Aber, ja, wollte gerade sagen, aber die Leonie hat jetzt gerade gehört, oh Gott, behindert, ich bin ja nicht behindert.
Mhm. Oder genau. Sowas. Genau, aber die Leonie ist von Behinderung bedroht. Sie hat Teilhabebeeinträchtigungen, die die Teilhabe am Leben einschränken. Ne? Mhm. Genau. Und diese müssen mindestens 6 Monate da sein. Also voraussichtlich noch 6 Monate andauern. Ne? Und das sagt auch der Arzt und also der Psychiater und das sagen auch die Therapeutin sozusagen, ja, das ist ganz klar. Und dadurch wird auch im Formblatt A das so markiert, ja, sie ist dafür berechtigt. Genau.
Okay.
Genau. Und dann kommt eine Bedarfsermittlung, wird dann festgestellt, okay, wie viele Stunden der besonderen Wohnform braucht denn Leonie?
Und wie machen die das?
Im Gespräch. Also die Leonie wird ja vorher mit der Soziotherapeutin und vielleicht in der Beratungsstelle so, bis sie ihren Bedarf schon dargelegt haben. So mit, okay, ich brauche für zu Hause ein bisschen was, ich brauche für Spazierengehen ein bisschen was, ein bisschen Stabilität im Alltag. Genau. Und das wird dann ermittelt im Bedarfsermittlungsgespräch. Das ist je nach Bundesland heißen diese Fragebögen anders. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt in Halle heißt.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Fragebogen jemals vorgelegt bekommen habe. Genau. Das läuft hier in Halle gerade alles ein bisschen drunter und drüber. Ja. Ich weiß aber, es gibt diesen Fragebogen, zumindest habe ich den gesehen. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Genau.
Genau, also
in irgendein, was zur Bedarfsermittlung, bla bla bla.
Genau, in irgendeinem Bundesland heißt der Benny-Verfahren. In Sachsen, in Sachsen heißt der ITP, Integrierte Teilhabe Bedarfsplanung.
Also fehlt da nicht ein Buchstaben? ITP, ne?
Genau, ITP. Integrierte Teilhabebedarfsplanung.
Ah, ja, Teilhabebedarfs. Okay, alles klar.
Ja.
Ich hätte sonst ITBP gesagt.
Ja, das ist... und in dem wird sozusagen aufgeführt, also der ist auch für körperliche, psychische und geistige Behinderung so angekreuzt, was kann die Person alles?
Ne? Genau, ja, doch, den kenne ich auch noch irgendwo, ja.
Genau. Und dann wird sozusagen auch daneben geschrieben, okay, das ist eingeschränkt. Und wie oft ist das in der Woche eingeschränkt? Ist das täglich? Ist das mehrmals die Woche? Ist das monatlich? Mhm. Weil zum Beispiel so ein Psychiatertermin bei unserem sächsischen Arzt.
Sächsischer, ja, ja.
Hat sie ja nur einmal im Monat einen Termin. Das heißt, wenn sie da Bekleidung braucht, ist das einmal monatlich da. Und das wird halt sehr, sehr ausführlich da runtergeschrieben. Und daraus ermittelt sich dann eine Stundenanzahl pro Woche.
Genau. Und dann kriegt sie irgendwann Post.
Genau, irgendwann kriegt sie Post, dann muss sie auch nochmal darlegen, wie ihr Einkommen und ihr Vermögen ist. Mhm. Bei der Eingliederungshilfe ist es so ein bisschen leistungsabhängig. Wenn man zu hohes Vermögen hat, muss man dieses leider erstmal aufbrauchen. Wir sind jetzt bei 2024, sind wir bei ungefähr 65.000 Euro an Vermögen, was man haben darf. Mhm. Eigengenutztes Eigentum wird da nicht reingezählt.
Okay.
Genau.
Also, ja. Mhm. Gehen wir mal davon aus, Leonie ist arme Schluckerin, Studentin, hat das gerade durchgestanden.
Genau.
Also da wird das nicht erreicht.
Genau, leider ist es ja bei vielen Queens ja so.
Genau, leider ja.
Und bei Einkommen, da gibt es so eine Einkommenstabelle. Wenn sie jetzt arbeiten würde und dürfte sie unter 36.000 im Jahr verdienen, dann müsste sie gar keine Zuzahlung machen. Mhm. Würde sie aber, sagen wir jetzt mal, 40.000 verdienen, dann müsste sie von der Differenz von 36.000 zu 40.000, also 4.000 Euro, davon 2% zahlen im Monat als Zuzahlung. Also es ist auch nicht mehr so viel wie früher. Es war.
Ja, genau. Und soweit ich weiß, war es ja früher auch ein Thema, dass der wenn es das gegeben hätte, jetzt in unserem Fall der Partner oder die Partnerin mit einberechnet wird, das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Ne?
Genau, das haben sie zum Glück komplett rausgenommen bei der Eingliederungshilfe. Wir haben ja auch nochmal so Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 12. Sowas wie Hilfe zur Pflege, also das ist alles Sozialhilfe, da wird es ja, leider immer noch angerechnet. Genau, aber wir sind jetzt bei der Leonie nicht beim Sozialgesetzbuch 12.
Ja, alles klar. Gott
genau.
sei Dank.
Genau.
Alles klar, gut. Und dann kriegt sie irgendwann eine Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter oder sonst jemanden, der in dem Bereich tätig ist.
Quasi. Genau, der Dienst. Genau, dadurch, dass es ja die Sachleistung ist, kümmert sich komplett dieser Dienstleister drum, mit der Abrechnung auch mit dem Kostenträger und stellt auch die qualifizierte Assistenz zur Verfügung. Also besondere Wohnform ist immer so qualifizierte Assistenz. Genau, und meist ist es so, dass die meisten dann Zeiten anbieten, also miteinander absprechen, wo die können und kommen dann jede Woche, je nachdem, wie viele Stunden bewilligt wurden.
Und dann kommen die. Und was machen die dann mit einem? Das habe ich mich damals auch immer gefragt. Natürlich, ja, die sind dann da und dann machen wir irgendwas und so. Und das haben wir auch mit der Zeit erst gelernt, was denn alles so geht. Also was macht denn so ein Sozialarbeiter da?
Genau, also wir sind ja jetzt bei der qualifizierten Assistenz. Da wird auch mal, wenn die Sozialarbeiterin jetzt kommt, erstmal gucken, okay, was steht denn heute überhaupt an? Ne?
Genau.
Und das ist ja bei jeder Person anders. Es kann sein, dass zum Beispiel nur ein Zuhause-Termin ist und die Leonie hat ja Probleme mit ihrer Post. Ne?
Ja.
Das heißt, die Sozialarbeiterin würde sich mit Leonie hinsetzen und mal den Briefestapel durchgehen und gucken, dass Leonie nicht abrutscht, ein Symptom oder so, oder zwischendurch was braucht. Es kann auch sein, dass Leonie gerade, dass die Therapeutin Urlaub hat, ne? Dann hat ja die Leonie ja auch keine Therapeutin gerade zu ansprechen. Dann kann auch die Sozialarbeiterin entlastende Gespräche anbieten, ne? Krisengespräche, zu schauen, wie kann der Alltag gerade gut gemanagt werden.
Ja. Oder dann eben auch, was ich jetzt von uns kenne, zum Arzt mitkommen, zur Behörde mitkommen, zum Einkaufen mitkommen, was auch immer es da braucht.
Genau, alles, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, was die Leonie machen möchte. Nicht, was die Sozialarbeiterin machen möchte, sondern...
Ja, wichtig.
Genau, wichtig ist ein großer Faktor, sondern was möchte Leonie? Wie möchte sie ihr Leben gestalten? Wie möchte sie leben? Genau.
Genau. Und dann lebt sie glücklich bis an ihr Lebensende?
Ich glaube.
Wahrscheinlich eher nicht.
Eher nicht. Auch gesunde Menschen leben nicht immer glücklich.
Das ist richtig.
Genau. Aber ja, dann baut sich Leonie sozusagen. Schon sozusagen. Ich weiß nicht, warum das in meinem Sprachgebrauch so drin ist.
Das ist wie bei uns mit ne?
Ne? Dann hat Leonie aber erstmal ein größeres Helfernetzwerk. Ne? Die Ergotherapie, die kann sie auch langfristig noch weitermachen. Genau. Manchmal muss man, je nachdem, was die Krankenkasse, die wollen manchmal nach einem Rezept, nach 3 oder 4 Rezepten, wollen die gerne mal eine Pause von einem halben Jahr. Aber Leonie hat ja dann noch die Soziotherapie und auch die ABW, nicht ABW.
Plus, wir haben von unserer Ergo damals erfahren, dass das auch kein Thema ist mit dem halben Jahr Pause, sondern einfach Diagnose wechseln, also von KPDBS oder PDBS, KPDBS wird ja noch nicht offiziell verschrieben, diagnostiziert.
Ja.
Hier haben Sie Ihre KPDBS, viel Spaß damit.
Genau.
Nein, das macht auch unser Orthopäde so, dass dann einfach die Diagnose auf das nächste gewechselt wird und dann kann man nach einem gewissen Zeitraum auch wieder zurückwechseln, sodass das auch ohne Pause und Unterbrechung weiterlaufen
kann. Es geht auch über die Möglichkeit Verordnung außerhalb des Regelfalls.
Okay.
Genau. Das ist dann meist immer so, dass es dann erst zur Krankenkasse muss und die dann das prüfen über den medizinischen Dienst, ob das wirklich notwendig ist. Genau.
Ich hatte gerade noch den Gedanken, weil Leonie hat ja nicht viel Geld, ne? Sie hat ja Geldprobleme und die kriegt jetzt Ergotherapie. und Soziotherapie und das alles auf Rezept und so. Und dann sagt die Krankenkasse, hier, da müssen Sie zuzahlen. Mhm. Und Leonie kann das aber gar nicht zuzahlen. Mhm. Und
genau, die Leonie kann sich aber einen Befreiungsantrag stellen. Mhm. Als chronisch Kranke, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Leonie länger schon erkrankt ist, dass sie 1% ihres Jahres brutto netto, das müsste ich gerade nachgucken.
Ja, brutto.
Ja, ne? Dann zuzahlen müsste. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Leonie Bürgergeld erhält. Also sie studiert ja nicht mehr, sie ist ja kriegt ja kein BAföG mehr. Ja. Und wir sind jetzt bei 2024, wenn sie nur Bürgergeld bekommt, ist sie bei einer Zuzahlung pro Jahr so bei, ich glaube, 56 bis 60 Euro.
Ja, kommt hin.
Pi mal Daumen. Tut mich jetzt nicht festnageln auf diesen Betrag. Es ist nicht so viel. Also klar, mit Bürgergeld ist es trotzdem sehr, sehr viel Geld.
Ja.
Aber wesentlich weniger als alles zuzuzahlen. Genau.
Also ihr seid dann quasi, bei uns läuft es mittlerweile so, dass wir Ende des Jahres einen neuen Befreiungsantrag schon automatisch zugesandt kriegen, unser voraussichtliches Einkommen quasi nachweisen und dann wird dann eben gesagt, okay, dann zahlen Sie jetzt X Summe X für dieses Jahr, dann kriegst du diesen Ausweis und dann braucht ihr halt gar nichts mehr zuzahlen. Also egal, was ihr dann noch kriegt, ob Physio, ob eben Ergo oder eure Medikamente, was ihr auch vielleicht nehmt. Also ihr spart dadurch einen Haufen Geld. Und wenn ihr jetzt merkt, wir haben jetzt August, oh Mist, ich habe ja dieses Jahr schon 500 Euro zugezahlt oder so, keine Ahnung, und ich kriege nur Bürgergeld, dann lohnt sich auf jeden Fall auch jetzt schon ein Befreiungsantrag, den noch nachträglich zu stellen. Also man kann den auch nachträglich noch einreichen, auch zum Jahresende und dann bekommt ihr das Geld wieder zurückerstattet.
Mhm. Genau.
Joe, just Fußnote. Das war es erstmal mit dem ersten Teil von unserem Interview mit Gwen. Und wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen konntet. Und vielleicht an der Stelle nochmal gesagt, wir lachen sehr viel, wir sind sehr humorvolle Menschen, haben so ein bisschen diesen dunklen Humor und es soll an keiner Stelle darum gehen, dass wir uns über irgendwelche Betroffenen lustig machen, über irgendwelche Behörden oder sonst was. Wir haben halt einfach unsere Erfahrungen und wir nehmen das Ganze sehr ernst. Aber ja, wie gesagt, mit Humor lassen sich einige Dinge ein bisschen besser ertragen. Wenn ihr Lust habt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr in der nächsten Folge im zweiten Teil mit dabei sein möchtet. Und da gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Richtung Pflegedienstleistungen und alles, was dazugehört.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!